Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Josephine Schulz heute am Ende des Weltfrauentages oder Internationalen Frauenkampftages. Der wird Thema bei uns sein, beziehungsweise die Probleme, auf die dieser Tag aufmerksam machen soll. Also Lohnunterschiede, ungleiche Verteilung von Sorgearbeit und Gewalt gegen Frauen. Außerdem gucken wir natürlich auf die Entwicklungen in Sachen Corona. Seit heute gelten Lockerungen, die begleitet werden sollen durch Schnelltests. Aber genau an dem Punkt hakt es in der Umsetzung noch. Und weil Österreich bei der Teststrategie international vorne liegt, schauen wir im Interview auf die Corona-Politik in unserem Nachbarland. Starten wollen wir aber mit der Affäre um dubiose Geschäfte mit Corona-Masken. Es geht um den CSU-Politiker Georg Nüßlein und den CDUler Nicolas Löbel. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie hohe Provisionen kassiert haben sollen bei der Vermittlung von Geschäften mit Schutzmasken. Der Druck auf beide ist jetzt in den letzten Tagen immer größer geworden, auch innerhalb der Union. Und jetzt sind Nüßlein und Löbel beide aus ihren Parteien ausgetreten. Aber Nüßlein behält bisher sein Bundestagsmandat. Für die Union kommt diese ganze Affäre kurz vor zwei Landtagswahlen natürlich zur Unzeit. Katharina Hamberger.
Die reguläre Präsidiumssitzung der CSU wurde heute zu einer Krisensitzung, in der es vor allem um die Fälle des Christsozialen Georg Nüßlein und des Christdemokraten Nicolas Löbel ging und darum, wie nun der dadurch für Partei und Politik entstandene Schaden begrenzt werden kann. Auch mit Blick auf das anstehende Superwahljahr. Schon am Wochenende finden in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg die ersten zwei von sechs Landtagswahlen statt. Bald beginnt die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes. Und die Umfragewerte der Union gehen im Moment nach unten. Entsprechend scharf waren die Worte von Generalsekretär Markus Blume im Anschluss der Sitzung. Die CSU verurteile in aller Deutlichkeit, dass Volksvertreter die Krise zum Geschäft machten.
Wer sich an der Not bereichert, lässt es am moralischen Kompass und auch an politischem Anstand fehlen. Ein solches Verhalten widerspricht fundamental unseren Grundwerten und ist mit den Grundsätzen der CSU nicht vereinbar.
So Blume. Nüßlein und Löbel sollen für die Vermittlung von Maskengeschäften eine Provision erhalten haben. Der CDU-Politiker in Höhe einer 250.000, der CSU-Mann sogar mehr als 600.000 Euro. Gegen Nüßlein ermittelt außerdem die Generalstaatsanwaltschaft München wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Bestechung von Mandatsträgern. Er weist die Vorwürfe zurück. Heute Nachmittag wurde bekannt, dass sowohl Löbel als auch Nüßlein aus ihren jeweiligen Parteien austreten.
Dieser Schritt war unausweichlich, auch um weiteren Schaden von der CSU abzuwenden,
sagte CSU-Generalsekretär Blume dazu. Allerdings, im Gegensatz zu Löbel, will Nüßlein sein Mandat im Bundestag weiterhin bis zum Ende der Legislaturperiode behalten. Von Seiten der Parteispitze gibt es jedoch schon seit dem Wochenende Forderungen, dass er sein Mandat abgeben soll. Auch heute sei er noch einmal dazu aufgefordert worden, ebenso zur Wiedergutmachung, zum Beispiel in Form einer Spende. Auch die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag verschickte heute einen Brief an die Abgeordneten von CDU und CSU, in dem sie Konsequenzen ankündigte. Das Schreiben liegt unserem Hauptstadtstudio vor. Die dpa hatte zuerst berichtet. Unter anderem soll untersucht werden, ob es weitere Fälle in den eigenen Reihen gibt. So schreiben CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, es würden Maßnahmen ergriffen, um aufzuklären, ob weitere Bundestagsabgeordnete Geldleistungen für die Vermittlung von Schutzausrüstung oder Ähnlichem entgegengenommen hätten. Außerdem soll ein Verhaltenskodex erarbeitet werden, in dem geregelt werden soll, welche Nebentätigkeiten mit der Fraktionsmitgliedschaft vereinbar sind. Ein Compliance-Beauftragter soll zudem eingesetzt werden. Unionsfraktionschef Brinkhaus kündigte bereits gestern in der ARD an, dass er offen sei für Gespräche über schärfere Transparenzregelungen. Nun heißt es in seinem Schreiben, dass es unter anderem Regelungen für sogenannte wesentliche Unternehmensbeteiligungen und die daraus resultierenden Einkünfte geben soll. Außerdem will man den Grenzwert für die Offenlegung von Parteispenden, der im Moment bei 10.000 Euro liegt, deutlich absenken. Erst vergangene Woche haben sich Union und SPD auf ein Lobbyregister geeinigt, nachdem zuvor wochenlang darüber gestritten worden ist. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn selbst in der Kritik unter anderem wegen eines Dinners im Herbst vergangenen Jahres, bei dem er Spenden erhalten haben soll, kündigte in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland mehr Transparenz an. Er will die Namen der Abgeordneten veröffentlichen, die sich mit Kontakten zur Maskenbeschaffung bei seinem Ministerium gemeldet haben. Die Opposition hingegen fordert weitergehende Schritte der Union. So sagte FDP-Fraktionschef Christian Lindner heute dem Fernsehsender NTV.
Sicherlich wäre die CDU-CSU gut beraten, einen Sonderermittler zu fordern, der mit besonderen Befugnissen und Akteneinsicht als unabhängige Persönlichkeit hier Transparenz und Klarheit schafft. Das wäre ein Vorgang, der auch noch deutlich vor der Bundestagswahl abgeschlossen werden könnte, sodass die Bürgerinnen und Bürger hier Klarheit und Sicherheit in ihrem Urteil haben.
Auch linken Politiker Fabio De Masi sprach sich für einen Sonderermittler aus.
Katharina Hamberger über die Konsequenzen der sogenannten Maskenaffäre. Ab heute, so zumindest die Theorie, gibt es einen kostenlosen Schnelltest pro Person pro Woche. Es zeigt sich aber schon, die Praxis ist wohl etwas komplizierter. Also wer bestellt wann, für wen, wie viele Tests? Können das zum Beispiel Apotheken von ihren Räumlichkeiten und ihrem Personal her leisten? Da sind noch einige Fragen zu klären. Und wieder ist es Gesundheitsminister Jens Spahn, der im Zentrum der Kritik steht. Jürgen König fasst zusammen.
Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartencenter konnten unter strengen Hygieneauflagen heute wieder regulär öffnen. Andere Geschäfte des Einzelhandels ließen Kunden nach vorheriger Terminabsprache zu, nach dem Click-and-Meet-Konzept, je nach Inzidenzrate regional unterschiedlich, und der Zuspruch war groß. Zur Absicherung dieser Öffnungsschritte sind Schnelltests vorgesehen. Ab heute soll jeder in Deutschland sich einmal pro Woche kostenlos auf Corona testen lassen können. Das allerdings war heute bei weitem nicht überall möglich. Vielerorts herrschte Verwirrung. In manchen Städten wussten am Morgen nicht einmal die Behörden Bescheid. Michael Simons, der Gesundheitsdezernent von Aachen in der ARD.
Es stand ja lange eben noch gar nicht fest, welche Gruppen sind jetzt wirklich berechtigt, welche Anforderungen werden an ein Testzentrum überhaupt gestellt und kann es jetzt wirklich heute Morgen losgehen. Wir haben heute Morgen um 7.37 Uhr dann endlich das Papier bekommen und konnten loslegen. Aber bis dahin haben wir eine Menge zittern müssen.
Vor allem an den Schnelltests entzündet sich die Kritik. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes im ZDF.
Ich hätte mir schon gewünscht, dass diese Schnellteststrategie, die in anderen Ländern ja schon lange läuft, bei uns viel früher aufgesetzt worden wäre. Und einmal pro Woche ist natürlich auch nicht furchtbar viel. Im Moment, glaube ich, ist es kein Problem, weil an dem Test ja nichts hängt. Aber in dem Moment, wo Sie einen solchen Test brauchen, um ins Kino, ins Theater oder sonst wohin zu gehen, dann ist einmal die Woche einfach zu wenig.
Für die Durchführung der Schnelltests spielen die Apotheken in der nationalen Impfstrategie eine wichtige Rolle. Doch vieles ist noch unklar. Mancherorts wurden die Rahmenbedingungen noch nicht in Landesverordnungen festgelegt. Viele Apotheken warten noch auf die entsprechende Beauftragung durch die Kommunen. Schutzkleidung muss angeschafft, zusätzliche Räumlichkeiten müssen hergerichtet werden. Und die Frage, wer all das bezahlt, sei auch nicht geklärt, sagte die neue Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Gabriele Regina Over-Wiening, ebenfalls im ZDF.
An dieser Stelle sind wir tatsächlich noch in entsprechenden Verhandlungen. Das wird von Land zu Land vermutlich etwas unterschiedlich sein. Der Bund hat da jetzt den Rahmen gesetzt dafür, dass ab heute, ab dem 8.3. diese kostenlosen Schnelltests auch in Apotheken angeboten werden können, einmal die Woche. Aber das Feintuning, sag ich mal, das wirkliche Umsetzen, das muss ja dann in den Ländern stattfinden, in den Kreisen, in den Kommunen. Und da wird es ganz sicher unterschiedliche Ausprägungen geben.
Und auch bei der Frage der Auswertung der Testergebnisse gäbe es noch viel zu tun, beklagt Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund.
Im Idealfall kriegt man das digital, das ist ein weiteres Thema. Wir hätten uns natürlich längst darauf verständigen müssen, dass es möglichst eine einheitliche App gibt, über die man dann auch eine Schnittstelle zu den Gesundheitsämtern hat. Das fehlt. Ich sehe in den Beschlüssen, da steht immer Digitalstrategie. Was heißt das eigentlich? Warum haben wir die Corona-App nicht längst ertüchtigt? 26 Millionen Menschen haben sie sich runtergeladen und eigentlich ist immer noch ein zahnloser Tiger. Jetzt gibt es verschiedene andere, Luca oder Drogeriemärkte bieten eine eigene App an. Das ist keine besonders glückliche Lösung.
Währenddessen steigen die Infektionszahlen weiter an. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut heute bundesweit bei 68 gegenüber 66,1 gestern. Für Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder, CSU, ist die Gefahrenlage ganz eindeutig.
Die dritte Welle rollt heran. Bei uns in Bayern merken wir ganz eindeutig, dass der Eintrag aus Tschechien höher wird. Das merkt man richtig, wie sich das voranbringt. Und deswegen ist es einfach notwendig, dass wir auf der einen Seite Perspektiven haben, auf der anderen Seite aber die Sicherheit.
Markus Söder im Beitrag von Jürgen König. Und über die Teststrategie und Impfungen haben am Abend auch die Gesundheitsminister der Länder beraten. Was dabei herausgekommen ist, das weiß Antje Dörfner.
Im April soll es losgehen, dann sollen auch die Hausärzte Corona-Impfungen verabreichen können. Das bestätigte der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleczek. Er ist auch Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz, nach einer Besprechung mit seinen Kollegen der Länder. Die Impfzentren sollen erhalten bleiben, betonte der CSU-Politiker in einem ARD-Extra. Es sei aber wichtig, die Ärzte bald hinzuzuziehen. Damit das klappt, müsse die Bürokratie beim Impfen abgebaut werden. Es brauche ein einfacheres System, um die niedergelassenen Ärzte fürs Impfen zu gewinnen. Bereits vereinbarte Termine in den Zentren sollen bestehen bleiben. In einer weiteren Sitzung wollen die Länder beraten, wer welche Menge an Impfstoff erhält. Der bayerische Gesundheitsminister wies darauf hin, dass keineswegs Impfstoff liegen bleibe. Die Länder seien beim Impfen gut dabei. Mehr Corona-Tests sind für den bayerischen Gesundheitsminister unverzichtbar. Es gehe darum, das Testen als Sicherheitssystem in die Strategie einzubinden. Die Länder hätten solche Tests bereits eingekauft. Hier stehe aber der Bund in der Hauptverantwortung.
Antje Dörfner. In Österreich geht die Zahl der Neuinfektionen weiter nach oben. Gleichzeitig sind aber Geschäfte und Schulen offen und es werden flächendeckend Schnelltests eingesetzt. Österreich gilt international beim Testen als Vorreiter. Vor der Sendung habe ich mit dem emeritierten Politikwissenschaftler Anton Pelinka aus Innsbruck gesprochen und ich habe ihn als erstes gefragt, ob er mit Blick auf die Schnelltests mit Unverständnis auf Deutschland guckt, warum das hier nicht so klappt wie in Österreich.
Naja, es ist ein Punkt, an dem Österreich offenbar einen Schritt Deutschland voraus ist. Umgekehrt gibt es aber auch Beobachtungen, die das Gegenteil sagen. Etwa hat Österreich ganz offenkundig im Herbst zu früh geöffnet. Daher gibt es jetzt gemessen an der Bevölkerungszahl viel mehr Fälle von Ansteckung und auch Todesfälle Corona-bedingt. Also in einem Punkt, Test, ist Österreich etwas besser dran, in anderen Fällen Deutschland etwas besser, aber insgesamt bewegen sich beide Staaten etwa im europäischen Mittelfeld, fallen also weder besonders auf durch große Erfolge noch durch skandalöse Misserfolge.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Bereitstellung der Schnelltests schauen, woran genau liegt das, dass das in Österreich besser läuft? Also ist die Regierung vorausschauender oder weniger zögerlich? Ist es weniger bürokratisch? Wird mehr Geld investiert? Oder was sagen Sie, woran liegt das?
Es ist doch der Preis gewesen für die frühere Öffnung im Herbst und auch jetzt wieder. Es sind ja schon früher schon Friseure zugänglich gemacht worden in Österreich, weil die Teststrategie die notwendige Ergänzung, das heißt, man kann seit einigen Wochen in Österreich zum Friseur gehen, wenn man einen negativen Test vorweisen kann. Das heißt, das eine bedingt das andere. Und das eine, die vorzeitige Öffnung, hat Nachteile gebracht. Aber gleichsam als Nebeneffekt ist die Teststrategie schneller ausgebaut und hochgefahren worden als offenbar in Deutschland.
Aber genau, das ist ja der Punkt. Was hat man da besser gemacht? Also in Deutschland wurden jetzt die Schnelltests versprochen, aber jetzt heißt es, es ist noch nicht geklärt, ob das in Apotheken gemacht werden kann. Es ist nicht geklärt, wer zahlt die. Es ist nicht geklärt, ob genug da sind. Lief das in Österreich am Anfang auch so schleppend?
Nein, eigentlich nicht. Es war schon bald klar, dass die Apotheken das machen dürfen. Es hat ein bisschen gedauert, aber auch nur wenige Tage, bis eine Liste von allen Apotheken, die dazu bereit und legitimiert sind, zugänglich war. Aber seit einigen Wochen klappt es und ist selbstverständlich, es gibt auch öffentliche Teststraßen, wo man hingehen kann und sich testen lassen kann. Das Testen klappt, aber das eigentliche Problem, das Impfen klappt in Österreich ähnlich schlecht wie in Deutschland.
Sie haben schon auf die hohen Infektionszahlen hingewiesen. Es wurde ja auch immer wieder die Gefahr in Zusammenhang mit den Tests diskutiert, dass sich dann die Menschen vielleicht unvorsichtiger verhalten oder dass diese Tests eine falsche Sicherheit geben. Wie bewerten Sie das jetzt mit Blick auf die Erfahrungen in Österreich?
Einerseits öffnen Tests natürlich auch die Statistik der Fallzahlen nach oben. Wenn man mehr testet, hat man auch mehr positive Testergebnisse. Aber das wäre ja nur dann ein Schein. Aber es gibt offenkundig auch das Problem der falschen Sicherheit in Verbindung mit der freilich aus meiner Sicht vor allem im Herbst unvorsichtigen, allzu raschen Öffnungsstrategie. Das war, und da ist man sich in Österreich weitgehend einig, das war der eigentliche Fehler, dass man über den Sommer zu unvorsichtig politisch geworden ist und zu rasch im Sommer geöffnet gehabt hat und im Herbst dann die zweite Welle besonders stark zugeschlagen hat.
Kanzler Sebastian Kurz hat ja diese Öffnung argumentiert damit, dass der Lockdown seine Wirkung verloren habe und dass die Menschen sich einfach nicht mehr daran gehalten hätten. Sie sind da anderer Meinung.
Na, ich bin der Meinung, man kann ja den Lockdown auch rechtsstaatlich nicht einfach so dahingleiten lassen. Es muss eben im Rechtsstaat die Sicherheitskräfte, die müssen dafür sorgen, dass Lockdown eingehalten wird. Das heißt, wenn ich mich rücksichtslos verhalte, gefährde ich ja nicht nur mich, sondern auch die anderen. Und da mag die Sicherheitsexekutive zu wenig energisch durchgegriffen haben. Ich rede jetzt nicht das Wort einer polizeistaatlichen Strategie, aber es kann eben nicht sein, wie jetzt am Wochenende wieder bei Demonstrationen, dass hier eindeutig Normen verletzt werden und die Polizei nur zögerlich eingreift. Das heißt, es liegt natürlich an der Selbstverantwortlichkeit der Bürgerinnen und Bürger, aber auch an der nicht immer klaren und umgesetzten Notwendigkeit, dass die Sicherheitsexekutive auch vorgeht. Im Interesse aller Menschen im Lande, das ist ja nicht die Freiheit eines Einzelnen, wenn er andere rücksichtslos in deren Gesundheit gefährdet.
In Deutschland gab es jetzt viel Kritik an den Lockerungsbeschlüssen, die nicht so weitreichend sind wie in Österreich von beiden Seiten. Also die Wirtschaft fand das viel zu zaghaft. Viele andere haben gesagt, dass es sehr gefährlich ist, jetzt am Beginn einer dritten Welle zu lockern. Wie ist da die Debatte in Österreich? Also steht Sebastian Kurz da auch so stark unter Beschuss?
Na, eben auch von beiden Seiten. Und ich beneide die Politik nicht. Sie kann es sozusagen niemandem recht machen. Etwa die sozialdemokratische Opposition in Österreich kritisiert hier, dass zu rasch geöffnet wurde. Gleichzeitig aber verlangt sie eine raschere Öffnung im Schulbereich. Während die rechtspopulistische Opposition von der Freiheitlichen Partei überhaupt faktisch den Lockdown in Frage stellt und als Einschränkung individueller Freiheiten kritisiert. Das heißt, eine Regierung kann es niemandem ganz recht machen, aber damit muss eine Regierung in der Demokratie leben. Und in Österreich ist eben durch die raschere Öffnung aus meiner Sicht ein aus Nachlässigkeit nicht geplant, aber unvorsichtig eine Fehlentwicklung eingesetzt worden, die man versucht hat, mit einer insgesamt offenbar erfolgreichen Teststrategie wieder einzufangen.
Genau, aber diese Strategie, also Öffnen und Testen zusammen gedacht, die Österreich begonnen hat und die jetzt auch Deutschland sozusagen in geringerem Maße nachmacht, würden Sie sagen, diese Strategie ist grundsätzlich gescheitert und Deutschland setzt da jetzt eigentlich aufs falsche Pferd?
Nein, nicht unbedingt, aber natürlich alles ist ein Hinausschieben des eigentlichen Problems. Es geht nicht um Testen, Testen, Testen. Es geht um Impfen, Impfen, Impfen. Und eine Teststrategie mag kurzfristig sinnvoll sein oder auch nicht, wenn sie eine falsche Sicherheit vermittelt. Aber es kommt letztlich darauf an, ob man hier wirklich flächendeckend impfen kann. Und das hat die Europäische Union in ihrer Gesamtheit nicht geschafft. Und das ist das eigentliche Problem. Und das zeigen ja nicht die EU-Staaten, insbesondere Israel, dass das an sich möglich gewesen wäre. Hier sind Deutschland und Österreich im gleichen Boot der Versäumnisse.
Wenn Sie jetzt gerade Israel ansprechen, Österreich hat ja jetzt eine Impfkooperation mit Dänemark und Israel ins Leben gerufen, also gemeinsame Forschung und Produktion von Impfstoffen. Kurz hat gesagt, er will nicht mehr nur von der EU abhängig sein. Wie bewerten Sie das? Ist das jetzt Populismus, reine Show? Also will er sich da als Macher inszenieren oder ist das sinnvoll?
Es ist natürlich Populismus, denn eigentlich ist der Kurz gar nicht für die Gesundheit zuständig. In Österreich hat der Bundeskanzler ja keine Richtlinienkompetenz. Zuständig ist der Gesundheitsminister und der wird vom Koalitionspartner von den Grünen gestellt. Also Kurz versucht, ihm die Show zu stehlen und das ist Populismus. Und natürlich spielt auch eine Rolle, dass ja Österreich auch die EU ist. Der Herr Bundeskanzler Kurz sitzt im Europäischen Rat, österreichische Minister sitzen in den Ministerräten der Europäischen Union. Und wenn man zu Recht Versäumnisse der Europäischen Union kritisiert, dann kritisiert man auch Österreich als aktiver Teilhaber in der Europäischen Union. Also insofern ist es primär populistisch.
Soweit die Einschätzung von Anton Pelinka, Politikwissenschaftler und emeritierter Professor der Universität Innsbruck. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Pelinka.
Sehr gerne.
Und um jetzt 23.29 Uhr kommen wir zu weiteren wichtigen Themen dieses Tages in Kurzfassung. Israel ist beim Impfen ganz weit vorne. Allerdings wurde das Land dafür kritisiert, dass es keine Impfungen in die Palästinensergebiete abgibt. Nun beginnt Israel mit einer Impfkampagne für palästinensische Arbeiter. Tim Aßmann.
Impfberechtigt sind alle Palästinenser, die eine Arbeitserlaubnis für Israel und den dazugehörigen Passierschein haben. Viele von ihnen sind Bauarbeiter. Die israelischen Arbeitgeber müssen die Impftermine vereinbaren. Die israelischen Behörden halten Medienberichten zufolge Impfdosen für rund 120.000 Menschen bereit. Die Impfung der Arbeiter sei auch im Interesse Israels, teilte der Leiter der zuständigen Militärbehörde mit. Begonnen hat die Kampagne nun an zunächst 8 Kontrollpunkten zwischen Israel und dem Westjordanland. In den nächsten Tagen sollen auch Impfzentren für palästinensische Arbeiter in den Gewerbegebieten von israelischen Siedlungen im Westjordanland öffnen. Verimpft wird das Vakzin von Moderna, das sich leichter lagern lässt als der Wirkstoff von BioNTech/Pfizer, der bei der Impfkampagne in Israel eingesetzt wird. Die israelische Regierung war unter anderem von Amnesty International kritisiert und aufgefordert worden, auch die Menschen in den von Israel besetzten Palästinensergebieten mitzuimpfen. Israel hatte auf die Friedensverträge mit den Palästinensern verwiesen, wonach die palästinensische Autonomiebehörde für die Gesundheitsversorgung zuständig ist. Im Westjordanland und im Gazastreifen konnte mit einer größeren Impfkampagne bisher nicht begonnen werden, weil es an Impfstoff mangelt.
Italien war das europäische Land, das zu Beginn der Corona-Pandemie am schwersten betroffen war. Mittlerweile hat das Virus in Italien insgesamt über 100.000 Tote gefordert. Jörg Seiselberg.
Für Italien ist es ein erneuter bitterer Rekordwert. Als erstes Land der Europäischen Union überschreitet Italien die Grenze von 100.000 Todesfällen, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen. 100.000 und 103 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind seit Beginn der Pandemie im Land gestorben. Rund ein Jahr, nachdem in Norditalien der erste Todesfall gemeldet wurde. Aktuell ist die Pandemiesituation im Land erneut sehr angespannt. Innerhalb von 24 Stunden meldet Italien knapp 14.000 Neuinfektionen. Rund 2.700 Covid-19-Patienten werden auf Intensivstationen behandelt. Seit rund 2 Wochen geht die Infektionskurve in Italien wieder deutlich nach oben. Rund 10 Millionen Menschen im Land sind seit heute im Lockdown. Auch die zweitgrößte Region Kampanien wurde zur roten Zone erklärt. Angesichts dieser Entwicklung wird vom Wissenschaftlichen Rat der Regierung das aktuelle regionale Ampelsystem in Frage gestellt. Im Gespräch ist eine Rückkehr zu nationalen Maßnahmen. Mehrere Virologen fordern einen erneuten landesweiten Lockdown.
Im Dieselskandal verlangen die meisten Autobesitzer Schadenersatz von Volkswagen. Es gibt aber auch Betroffene, die gegen die Konzerntochter Audi klagen. Ein Urteil des Bundesgerichtshofes legt jetzt aber nahe, dass sie wohl schlechtere Chancen haben. Klaus Hempel.
Der Kläger hatte sich 2015 vor Bekanntwerden des Abgasskandals einen gebrauchten Audi A6 Diesel gekauft. Im Auto war ein VW-Motor mit manipulierter Software eingebaut. Er verklagte Audi auf Schadenersatz. Doch nach dem heutigen Urteil wird er vermutlich leer ausgehen. Nach der Entscheidung des BGH müsste Audi nur dann Schadenersatz zahlen, wenn das Top-Management von der Manipulation wusste. Zwar sei der VW-Skandalmotor auch in Audi-Fahrzeugen verbaut worden, dies alleine genüge aber nicht für die Annahme, dass Audi als Tochtergesellschaft in die Manipulationspläne des Mutterkonzerns VW mit eingebunden war. Der Fall wurde noch einmal an die Vorinstanz, das Oberlandesgericht Naumburg, zurückverwiesen. Dort müsste der Kläger belastbare Hinweise vorlegen, die klar darauf hindeuten, dass auch die Audi-Verantwortlichen von der illegalen Software wussten. Das dürfte aber sehr schwierig sein. Das bedeutet, diejenigen, die Audi verklagt haben, werden vermutlich keinen Schadenersatz bekommen. Nach Angaben von Audi gibt es noch eine niedrige vierstellige Zahl an solchen Verfahren. Für diejenigen, die VW verklagt haben, sieht es dagegen anders aus. Hier hatte der BGH Schadenersatzansprüche bejaht.
In den USA beginnt der Prozess gegen den Polizisten, der George Floyd mutmaßlich getötet haben soll, indem er ihn so lange mit dem Knie zu Boden gedrückt hat, dass der erstickt ist. Arthur Landwehr.
In Minneapolis, im US-Bundesstaat Minnesota, beginnt heute der Prozess gegen Derek Chauvin, den Polizisten, der für den Tod des Afroamerikaners George Floyd verantwortlich sein soll. Er ist wegen Totschlags angeklagt und das Verfahren beginnt mit der Auswahl der Jury. Dafür befragen Staatsanwaltschaft und Verteidigung Dutzende Menschen, die als mögliche Juroren vorgeladen wurden. Dabei versuchen beide Seiten diejenigen auszusondern, die eine Haltung gegen sie haben könnten und im Gegenzug eine Jury zu gewinnen, die offen für ihre Argumente ist. Dieses Verfahren kann bis zu 3 Wochen dauern. Erst dann kann der eigentliche Prozess beginnen. Vor einigen Tagen hatte die Staatsanwaltschaft eine zusätzliche Anklage eingeführt, Mord dritten Grades. Das ist leichter nachzuweisen, dafür ist eine mögliche Gefängnisstrafe kürzer. Der Richter hatte das zurückgewiesen, muss auf Anweisung eines Berufungsgerichts aber noch einmal darüber entscheiden. Das könnte den Beginn des Prozesses noch einmal verzögern.
Und wir schauen noch auf den Tag an der Börse, zusammengefasst heute von Volker Hirt.
14.381 Punkte am Ende des Computerhandels. Auch im späten Handel konnte dieses Niveau gehalten werden. Es war ein neues Allzeithoch. Das alte wurde geradezu pulverisiert. Woran liegt's? Der DAX hatte in der ganzen Zeit des Hypes der Vor- und Während-Corona-Krise ein Problem. Er war langweilig. Wenig Technologie, kaum Lieferdienste, keine Impfstoffgiganten, nur Oldschool. Banken, Autos, Versicherungen, Post und Telekom wollte keiner. Aber jetzt, wo Investitionen aus höchst gewinnbringenden Fantasiewerten rausgenommen werden, wird umgeschichtet und die Old Economy neu entdeckt. Deutsche Post, Tagessieger, über 6% im Plus. Man hat in 2020 gut verdient und wird es an die Anteilseigner durch eine höhere Dividende weitergeben. Deutsche Bank im DAX und Commerzbank im MDAX gewinnen je 5%. In Autotitel und Zulieferer wird investiert, wie seit langem nicht mehr. Ähnlich ist es in den USA. Der Dow Jones mit vielen Klassikern legt zu, die technologielastige Nasdaq gibt leicht nach. Bevor die ganze Welt zur Normalität zurückkehrt, gehen die Börsen offenbar einen Schritt voran. Der Euro fällt und steht mit einem Dollar 18,50 etwa auf dem Niveau vom letzten November. Und Gold ist gerade weniger gefragt, wenn in den USA Zinsen auf Anleihen winken und die Börsen brummen. Die Feinunze kostet 1.417 Euro und damit kaum mehr als vor einem Jahr.
Volker Hirt war das mit dem Geschehen an den Märkten. Die SPD hat schon ihr Wahlprogramm öffentlich gemacht und setzt darin ganz eindeutig auf soziale Themen. Unter anderem ein Mindestlohn von 12 Euro die Stunde wird gefordert. Dazu haben die SPD-Minister Scholz und Heil jetzt ein Eckpunktepapier vorgelegt. Kritik kommt von der Union, die findet, dass das ein unzulässiger politischer Eingriff in die Errechnung des Mindestlohns ist. Kai Clement berichtet.
SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil wollen mit ihrem Eckpunktepapier einem höheren Mindestlohn den Weg bahnen. 2022 soll der bereits auf 12 Euro steigen. Gemäß aktueller Empfehlung würde er dann allerdings erst bei 9,82 Euro liegen. Als einen Rüffel für die Arbeit der unabhängigen Mindestlohnkommission mit Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften will der Vizekanzler den Vorstoß dennoch nicht verstanden wissen.
Es ist die gemeinsame Einsicht und Ansicht von Hubertus Heil und mir, dass nicht die Mindestlohnkommission, die großartige Arbeit leistet, das Problem ist, sondern die gesetzliche Basis.
Die SPD will die ändern. Der Mindestlohn dürfte dann nicht unter 60% des mittleren Einkommens sinken. Sonst drohe, Zitat, Armutsgefährdung. Diese Gesetzesänderung würde den 12-Euro-Schritt begründen. Falsch findet einen solchen Eingriff Johannes Vogel, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der FDP.
Wenn man jetzt nach gerade mal weniger einer Handvoll Erhöhung des Mindestlohns doch wieder politisch eingreifen will, untergräbt man natürlich die Unabhängigkeit.
Die SPD hat aber noch mehr Pläne. Sonntagsschmutz oder Erschwerniszulagen sollen nicht mehr als Teil des Mindestlohns berechnet werden, sondern zusätzlich gezahlt werden. Ausnahmen wie solche für Langzeitarbeitslose würden entfallen. Beschäftigte sollen es leichter haben, ihren Lohn vor Gericht einzufordern. Unternehmen sollen zu einer elektronischen Arbeitszeiterfassung verpflichtet werden. Neben der Gesetzesänderung soll es auch noch ein neues geben, sagt Arbeitsminister Heil dem ARD-Hauptstadtstudio, ein Bundestariftreuegesetz.
Bund, Länder und Kommunen sollen ihre Aufträge an Tariflöhne binden, das sind bessere Arbeitsbedingungen. Das gilt dann übrigens auch für die Pflege, in der ja dringend bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen durchgesetzt werden müssen.
In Kurzform finden sich diese Pläne bereits im Wahlprogramm der SPD, das sie vor einer Woche vorgestellt hat. Sie dürften auf einigen Widerstand bei Wirtschaftsverbänden stoßen, aber auch bei der Union und der FDP.
Die SPD will den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen. Informationen dazu waren das von Kai Clement. Rosen zum Frühstück, Klatschen für die Pflegekräfte, das sind alles nette Gesten, aber sie lösen natürlich keines der Probleme, auf die der heutige Frauenkampftag unter anderem aufmerksam machen soll. Also ungleiche Bezahlung, Doppelbelastung durch Sorgearbeit und vor allem Gewalt gegen Frauen. Was sich im Pandemiejahr in Sachen Geschlechtergerechtigkeit getan hat, das fasst Ann-Kathrin Jeske zusammen.
Wie sieht die Bilanz in Sachen Gleichstellung aus, heute am Weltfrauentag und ein Jahr nach dem Beginn der Corona-Pandemie? Franziska Giffey, Bundesministerin für Frauen.
Aber ich will heute schon nochmal den Fokus darauf legen, was wir auch erreicht haben. Gerade jetzt in der Pandemie ist das sichtbar. Frauen halten an vielen Stellen den Laden am Laufen.
Dabei ist es gerade dieses den Laden am Laufen halten, weshalb Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Pandemiejahr davon sprechen, dass sich bestehende Ungleichheiten verschärft haben. Katharina Wrohlich vom Deutschen Institut für Wirtschaft.
Die Paare, die sich bereits vor der Pandemie die Hausarbeit und Kinderbetreuung in etwa gleich aufgeteilt haben, blieben auch während des Frühjahrs-Lockdowns bei so einer Art von Aufteilung. Bei Paaren, in denen bis dahin allerdings überwiegend die Frau diese Arbeit übernommen hat, macht die Frau jetzt in Zeiten von Schul- und Kita-Schließungen sogar noch mehr.
So habe sich der Anteil der Familien, in denen die Frau die Kinderbetreuung fast vollständig alleine trägt, von 8% auf 16% verdoppelt. Das einzugestehen, darum kam heute auch die zuständige Ministerin nicht herum. Franziska Giffey richtete den Blick aber dennoch lieber nach vorn, auf das, was die Bundesregierung bis zum Ende der Legislatur noch umsetzen will.
Wir wollen die Sichtbarkeit von Frauen erhöhen, indem wir sie eben bringen in die Entscheidungspositionen des Landes, indem wir nicht einfach akzeptieren, dass nur 10% der Frauen in den Vorständen der großen Unternehmen sind. Deshalb bringen wir das zweite Führungspositionengesetz ja auch ein.
Mit dem Gesetz müsste in Vorständen von Privatunternehmen mit mehr als 3 Mitgliedern künftig mindestens eine Frau sitzen. Nicht genug, findet die frauenpolitische Sprecherin der Grünen Ricarda Lang im SWR. Ihre Kritik geht allerdings vor allem an die CDU.
Die CDU versperrt sich gegen eine echte Frauenquote, die eben nicht nur Mindestbeteiligung heißt, sondern mindestens 33%. Das sehen wir einfach, dass die CDU nicht mit der Zeit geht. Die Gesellschaft ist schon viel weiter.
Im Schloss Bellevue, dem Sitz des Bundespräsidenten, stand ein anderer Aspekt auf der Tagesordnung. Es ging um die Rolle von Frauen in der Digitalisierung und Hasskommentare im Internet.
Frauen haben hier viel zu verlieren, insbesondere wenn wir an die Schattenseiten der Digitalisierung denken. Gewaltaufrufe in sozialen Medien richten sich ganz gezielt gegen Frauen, weil sie Frauen sind.
So Elke Büdenbender, beurlaubte Richterin am Verwaltungsgericht Berlin und Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Zahlen des Vereins HateAid zufolge richten sich 83% der Hassrede im Internet spezifisch gegen Frauen. Die Vorsitzende des Digitalrats der Bundesregierung, Katrin Suder, forderte deshalb bei der Strafzumessung von Straftätern künftig Sexismus als explizites Merkmal aufzunehmen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt sich während der Debatte heute bewusst zurück. Sein Appell zum Schluss ging an die Männer.
Eines der größten männlichen Missverständnisse scheint mir nämlich zu sein, dass manche immer noch behaupten, die ganze Gleichstellungsdebatte sei ja durchaus gut und richtig, hat aber mit mir, mit dem Mann, eigentlich fürchterlich wenig zu tun. Wer auch immer diesem Missverständnis nach wie vor unterliegen mag, dem sage ich heute klipp und klar, denn es steht uns Männern gut zu Gesicht, wenn wir uns selbst für die Gleichstellung von Frau und Mann einsetzen, wo immer wir können.
Und zwar nicht nur am Weltfrauentag, sondern an jedem Tag im Jahr.
Ann-Kathrin Jeske zur politischen Debatte am Weltfrauentag. Und nicht nur in Deutschland ist noch viel Luft nach oben, was echte Gleichstellung angeht. Auch auf EU-Ebene wird das Thema zwar immer wieder als Ziel benannt, aber die Realität sieht in vielen Punkten noch anders aus. Astrid Korall.
An guten Vorsätzen fehlt es in der EU wahrlich nicht, wenn es um die Gleichstellung von Frauen und Männern geht. Die Gleichheit der Geschlechter ist ein wesentlicher Grundsatz der Gemeinschaft. Allein die Realität ist nach wie vor eine andere. Die grüne Europaabgeordnete Terry Reinke sieht zwar einige positive Entwicklungen.
Wenn ich jetzt mal so mein Leben mit dem Leben meiner Mutter oder meiner Großmutter vergleiche, da hat es auf jeden Fall Fortschritte gegeben.
Aber sie sagt auch,
andererseits sehen wir zum Beispiel beim Thema Frauen in Führungspositionen, dass dieses lange Mantra von, das müssen freiwillige Selbstverpflichtungen sein, das muss irgendwie alles freiwillig laufen, dass das einfach nicht funktioniert hat.
Die Situation von Frauen ist von Land zu Land in der EU unterschiedlich. In etlichen Staaten ist noch viel Luft nach oben. Etwa wenn es um den Anteil von Frauen in Parlamenten geht oder eben um Top-Posten in großen Unternehmen. Ursula von der Leyen hat erst vor wenigen Tagen betont, Frauen in Führungspositionen sollen die Norm werden und nicht die Ausnahme sein.
Having women in leadership position should become the norm, not the exception.
Die erste Kommissionspräsidentin in der Geschichte der EU versucht, mit gutem Beispiel voranzugehen. In ihrer Kommission sind 14 Männer und 13 Frauen vertreten und von der Leyen hat sich vorgenommen, der Gleichstellung von Frauen und Männern neuen Schwung zu verleihen. Sie werde nicht aufhören, sich für Quoten in Führungspositionen einzusetzen, bis es ein faires System für alle europäischen Länder gebe.
I won't stop pushing for gender quotas on boards until we get a fair system for all European countries.
Ursula von der Leyen ist nicht die Erste, die sich dafür einsetzt. Schon 2012 hatte die damalige Kommission vorgeschlagen, Aufsichtsratsposten in börsennotierten Firmen in der EU zu 40% mit Frauen zu besetzen. Auch eine breite Mehrheit im Europaparlament hat dieses Ziel unterstützt. Doch bis heute ist die Richtlinie nicht umgesetzt, weil auch die Mitgliedstaaten zustimmen müssen, das aber bislang nicht getan haben. Sie führen zum Beispiel rechtliche Bedenken als Grund an. Dieser Widerstand ärgert die sozialdemokratische Abgeordnete Evelyn Regner aus Österreich. Die Vorsitzende des Gleichstellungsausschusses im Europaparlament fordert die Mitgliedstaaten auf, die Blockade aufzugeben. Und sie meint damit auch Deutschland.
Schauen wir uns an, Vorstände in den größten 50 Unternehmen in Europa, da können Sie die Frau mit der Lupe suchen. Wir sind bei 10%, also hier ist einiges zu tun. Deutschland hat national einige Maßnahmen gesetzt. Allerdings ist Deutschland nicht gewillt, soweit dies auf europäischer Ebene zu tun.
Deutschland hatte 2015 eine Frauenquote von 30% für Aufsichtsräte in großen Unternehmen beschlossen. Auf europäischer Ebene aber hat sich die Bundesregierung bei der Abstimmung über die Richtlinie enthalten, sagt die Europaabgeordnete Christine Schneider von der CDU. Sie fordert die Mitgliedstaaten ebenfalls zum Handeln auf und plädiert für pragmatische Lösungen.
Ich komme aus dem Mittelstand, aus einem kleinen Betrieb. Deshalb muss auch das berücksichtigt werden. Wir wollen ja auch insbesondere an die großen Unternehmen dran. Und ich glaube, da muss man auch Ängste nehmen und sagen, die Förderung von Frauen funktioniert und rentiert sich auch. Und ich glaube, dann kriegen wir auch eine breitere Zustimmung.
Von den Mitgliedstaaten und vom Europäischen Parlament wird es ebenfalls abhängen, ob der jüngste Vorschlag der EU-Kommission zur Geschlechtergerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt umgesetzt wird. Derzeit verdienen Frauen in der EU im Schnitt 14% weniger als Männer. Deshalb sollen Unternehmen künftig Löhne transparent machen. Gleiche Arbeit verdiene die gleiche Bezahlung, so Ursula von der Leyen.
Equal work deserves equal pay.
Rund um den Internationalen Frauentag sind in Brüssel aber auch viele mahnende Worte zu hören. Dass nämlich die Corona-Pandemie die bestehenden Ungleichheiten zulasten der Frauen noch verschärft.
Der Bericht von Astrid Korall aus Brüssel. Wenn es um die Royals geht, dann denkt man an Reichtum, an Tradition, an Glamour. Vielleicht hat das für einige vor allem in Großbritannien auch noch ein bisschen etwas Verzaubertes und Märchenhaftes. Das Leben in dieser königlichen Familie kann aber, wie es scheint, das genaue Gegenteil von märchenhaft sein. Nachdem sich Harry und Meghan von ihren royalen Rollen und Aufgaben distanziert haben, haben sie jetzt in einem Interview über ihre Erfahrungen gesprochen und dabei ziemlich harte Vorwürfe erhoben, unter anderem den des Rassismus. Christine Heuer über das Interview und erste Reaktionen aus London.
Es war das Interview, das Oprah Winfrey angekündigt hatte. Eine Enthüllung nach der nächsten, eine einzige zweistündige Anklage. Für die Royals dürfte es ein wahr gewordener Albtraum sein. Die erschütterndste und für das Königshaus gefährlichste Aussage Megans, dass es während ihrer Schwangerschaft mit Sohn Archie in der Familie Gespräche darüber gab, wie schwarz das Kind sein werde.
Concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
What? How dark your baby is going to be?
Potentially, and what that would mean or look like.
Ooh. And you're not going to tell me who had the conversation?
I think that would be very damaging to them.
Dass Meghan nicht enthüllte, wer die Frage aufwarf, gehört zu den wenigen schonenden Momenten in dem Gespräch. Die Queen sagt, Meghan darin habe sie immer gut behandelt. Auch mit ihrer Schwägerin Kate sei sie im Reinen. Der Palast hatte namentliche Anschuldigungen befürchtet. Stattdessen klagte die Herzogin vor allem den königlichen Stab an. Die berühmten Männer in grauen Anzügen hätten sie auflaufen lassen, als sie sich mit Suizidgedanken quälte und um Hilfe bat. Gefährdet, isoliert, im Stich gelassen, genau wie seine Mutter Diana seinerzeit, so ordnet Harry das ein. Sogar noch schlimmer, der englische Boulevard habe die Angriffe auf seine Frau rassistisch unterlegt, die sozialen Medien hätten die toxische Wirkung vervielfacht. Das Königshaus sei eine einzige große Falle. Er selbst habe auch darin gesessen, erst Meghan habe ihn befreit. Vater Charles und Bruder William säßen dagegen noch immer drin. Er habe großes Mitleid mit ihnen, lässt der Herzog wissen.
My father and my brother, they are trapped. They don't get to leave. And I have huge compassion for that.
Prinz Charles, der zwischenzeitlich keine Anrufe seines jüngeren Sohnes mehr annahm, hat vermutlich kein Bedürfnis, gerettet zu werden. Das Königshaus wollte sich eigentlich nicht zu dem Interview äußern. Angesichts der gemachten Vorwürfe dürfte es den Royals jedoch schwerfallen, zu schweigen. Während das Königshaus noch berät, steigen die Experten schon in den Ring. Die Biografin von Diana und Wallace Simpson, Anna Pasternak, verteidigt die Royals. Oprah Winfrey habe selektive Fragen gestellt, um Meghan gut aussehen zu lassen.
Nobody asked her about her relationship with her father. Nobody asked her the astonishing fact that she only had one.
Niemand hat sie nach dem Verhältnis zu ihrem Vater gefragt. Niemand, warum nur ein einziges Familienmitglied zur Hochzeit kam. Das ist eine Frau, die andere gewohnheitsmäßig anprangert. Das Interview war ein einziger Versuch, das Haus Windsor abzufackeln. Bei mir hinterlässt das einen unangenehmen Geschmack auf der Zunge. In England sehen viele das Interview kritisch. In den USA zeigen sich die meisten solidarisch mit Harry und Meghan.
Christine Heuer aus London. Franziskus ist der erste Papst, der jemals den Irak besucht hat und das auch noch in einer ziemlich schwierigen Zeit, denn auch im Irak grassiert natürlich die Corona-Pandemie. 4 Tage war der Papst jetzt dort, hat sich mit verschiedenen geistlichen Vertretern getroffen und für interreligiöse Verständigung geworben. Und vor allem für die Christen im Norden des Landes hatte sein Besuch große Bedeutung. Mittlerweile ist der Papst wieder in Rom angekommen und Elisabeth Pongratz fasst seine Reise zusammen.
Heute ist der Tag der Frau. Herzlichen Glückwunsch an die Frauen. Kurz nach Abflug vom Flughafen Bagdad kommt Papst Franziskus bei den internationalen Journalisten vorbei. Er wirkt gelöst, zufrieden, auch ein klein wenig müde. Immerhin hat der 84-Jährige in den vergangenen 3 Tagen im Irak ein Mammutprogramm hingelegt. Begegnungen mit Politikern und religiösen Führern, Ansprachen, Dialog. Besonders nachhaltig beeindruckt hat den Pontifex die Stadt Mosul. Sie war vom sogenannten Islamischen Staat verwüstet worden. Die Ruinen der Kirchen sind zu sehen. Ich habe mir die Ruinen in Mosul nicht so vorgestellt. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich habe Dinge gesehen, das Buch gelesen, aber das berührt. Es ist berührend. Nach Mosul war Papst Franziskus nach Karakosch weitergereist. Dort lebten einst mehrheitlich Christen. In Karakosch hat ein Priester Zeugnis abgegeben, der wirklich die Armut, den Dienst und die Reue kennt. Und eine Frau, die bei den ersten Bombardements des IS ihren Sohn verloren hat, sie hat ein Wort gesagt, Vergebung. Bei seiner 4-tägigen Reise hat Franziskus versucht, den Dialog mit anderen Religionen zu suchen. In Ur kam er mit mehreren Religionsvertretern zusammen. Von dort brach einst der Stammesvater Abraham auf, der sowohl für Juden, Christen als auch Muslime wichtig ist. Besonders stark beeindruckt hat ihn ein Treffen mit dem schiitischen Geistlichen Ali al-Sistani. Er ist eine weise und vorsichtige Person. Er hat mir gesagt, seit 10 Jahren empfange ich keine Menschen, die mit politischen oder kulturellen Absichten zu mir kommen. Nein, nur religiöse. Er war sehr respektvoll. Ich habe mich geehrt gefühlt. Er steht nie auf, um jemanden zu grüßen. Er ist 2-mal aufgestanden, um mich zu grüßen. Der Pontifex hat bereits angekündigt, dass dieses Treffen nur ein wichtiger Schritt gewesen sei. Es würden weitere folgen. Im Gespräch mit den Journalisten erzählte der Papst, dass er gerne in den Libanon reisen würde. Das Land befinde sich in einer existenziellen Krise.
Der Papst ist zurück aus dem Irak. Informationen waren das von Elisabeth Pongratz. Und wie immer am Ende dieser Sendung schauen wir in die Kommentarspalten von morgen. Ingrid Tramm hat die Presseschau zusammengestellt und Anja Gavlik trägt sie vor.
Morgen spielt die Affäre um Geschäfte mit Corona-Masken eine große Rolle in den Kommentaren, ebenso wie das Interview von Prinz Harry und Herzogin Meghan über das britische Königshaus. Der neue Tag aus Weiden befasst sich mit der Maskenaffäre. Die Unionspolitiker Georg Nüsslein und Nicolas Löbel haben da wohl einiges missverstanden. Sie sollen zum Wohle des Volkes und nicht des eigenen Geldbeutels arbeiten. Nun ist das raffgierige Duo aus seiner jeweiligen Partei ausgetreten. Eine späte Notbremse. Die Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen merkt an, nun müssten Staatsanwaltschaft und Gerichte entscheiden, ob die Fälle auch strafrechtlich relevant seien. Doch ungeachtet dessen, als Volksvertreter haben sie den Mangel und das Leid in der Pandemie genutzt, sich die Taschen vollzustopfen. Das ist zutiefst unanständig. Hören Sie nun die Augsburger Allgemeine. Entgegen ihrer üblichen Taktik, Skandale in bajuwarischer Bierruhe auszusitzen, wie zuletzt das Mautdebakel um Verkehrsminister Andreas Scheuer, agiert die offizielle Union diesmal ungewohnt forsch. Markus Söder und Armin Laschet spüren, dass die jüngste Kumulation von Problemen zu einer schweren Hypothek für den Bundestagswahlkampf werden kann. In Deutschland können alle Bürgerinnen und Bürger seit gestern einmal pro Woche einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen. Aus Sicht der Mitteldeutschen Zeitung ist der Start nicht gerade gelungen. Es wäre leichter, ein paar Mäuse zu melken, als diese mies vorbereiteten Neuregelungen für massenhafte Schnelltests umzusetzen. Die neue Osnabrücker Zeitung macht sich keinerlei Illusionen. Betrachtet man die Leistungen der Bundesregierung in der Corona-Krise, muss man nüchtern feststellen, dass sie abgewirtschaftet hat. Themenwechsel. Viele Zeitungen kommentieren ein Interview von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Darin wirft Letztere dem britischen Königshaus Rufmord und Rassismus vor. Was Meghan dazu motivierte, diese halb anonymisierte Beschuldigung öffentlich zu machen, weiß nur sie selbst, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sie wird kalkuliert haben, welche Folgen sie nicht nur für das familiäre Binnenverhältnis hat, sondern für das Ansehen der Royals in der Welt. Über Nacht hat sich eine familiäre Seifenoper in eine kleine Staatsaffäre verwandelt. Das Interview war schlichtweg vernichtend für den Palast, merkt der Kölner Stadtanzeiger an. Man kann nur darüber staunen, wie schnell diese Schlammschlacht eskaliert ist. Es liegen keine 3 Jahre zwischen der Märchenhochzeit im Mai 2018 und der Attacke des Paars auf den Palast und die britische Boulevardpresse.
Das war die Presseschau und damit geht unser Journal vor Mitternacht zu Ende. Gleich nach den Nachrichten geht's hier weiter mit der Sendung Fazit und der Rolle von Frauen in Protestbewegungen. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine schöne gute Nacht.